Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung, wir wollen euch nicht spoilern. Aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen von A bis Z vor und heute hat ein Zufallsgenerator für den Buchstaben M das Land Marokko ausgespuckt. Und ich bin jetzt mal ganz dreist und sage, Shaki, du hast Fakten vorbereitet.
Nö.
Okay, cool, das war's für heute.
Shakis Fakten,
die manchmal keine Fakten sind. Marokko, offiziell als Al-Mamlaka al-Maghribiya, auf Arabisch bekannt, bestimmt falsch ausgesprochen.
Klang aber gut.
Vor allem dieses, oder?
Klang richtig.
Habe ich auch geübt. Sehr schön. Bedeutet auf Englisch The Western Kingdom. Dieser Name spiegelt die geografische Lage des Landes wider, da es im westlichen Teil der arabischen Welt liegt. Marokko grenzt im Westen an den Atlantischen Ozean, im Osten an Algerien und im Norden an das Mittelmeer. Es ist ein kulturell vielfältiges Land mit einer reichen Geschichte und einer lebendigen Kultur. So wie folgende. Im Norden Marokkos, zwischen Olivenbäumen und Staubpisten, liegt Msoura, ich weiß nicht genau, ein Steinkreis aus 167 gewaltigen Monolithen, präzise angeordnet wie das Ziffernblatt einer Uhr. Der größte Stein ragt über 5 Meter in den Himmel. Archäologen datieren den Ort auf rund 3000 Jahre, vermutlich das Grab eines Königs aus der frühen Eisenzeit. Doch die Legenden erzählen etwas anderes. Hier soll der Riese Antaios begraben liegen, Sohn der Erde, getötet von Herkules. Als römische Truppen das Grab öffneten, so heißt es, fanden sie einen Knochenkoloss von über 20 Metern Länge und schlossen es eilig wieder, aus Ehrfurcht oder aus Angst.
Bullshit, 20 Meter!
Ein Riese soll ja da begraben liegen. Den Legenden zufolge.
Ja, aber 20 Meter.
Ja, was glaubst du, wie groß ein Riese ist?
Der ganze Riese 20 Meter.
Ja, ja.
Ja, aber ein Knoche. Wenn ein Knoche.
Nein, nein. Dieser Knochenkoloss. Also da, man meint schon das ganze Skelett damit.
Okay. Ja, ja. Jetzt dachte ich mir gerade, wie groß soll der Riese denn sein?
Also der ganze Riese 20 Meter.
Finde ich so akzeptabel, ja.
Finde ich realistisch, ja.
Hättest du mir jetzt gesagt, das war der kleine Finger, dann hätte ich gesagt, nö.
Nein, 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 nein. So, nein, nein, der ganze. Msoura ist mathematisch präzise gebaut, mit astronomischer Ausrichtung auf die Sonnenwände. Also das sind die Winter- und Sommersonnenwände, genau. Zufall oder Wissen, das wir verloren haben. Wer heute dort steht, zwischen den stillen Steinen, spürt beides. Geschichte und ein Flüstern aus der Tiefe. Und Monolithen, für alle, die das vielleicht nicht wissen, sind große, meist einzeln stehende Steinblöcke, die entweder natürlich entstanden oder von Menschen in prähistorischer Zeit bearbeitet und aufgerichtet wurden. Sie finden sich oft in Steinkreisen, Grabanlagen oder als Kultsteine und dienten vermutlich religiösen, astronomischen oder rituellen Zwecken. Und das sah dort so aus.
Ich hätte gern, dass mein Grab auch so aussieht. Also, okay. Wenn ich vor dir sterbe, hätte ich gern, dass du mein Grab so machst.
Ja, gut.
Sehr schön, danke.
Ich werde nicht mehr, vielleicht in ein bisschen kleinerer Form. Ich mache das vielleicht aus Kieselsteinen.
Also, ich hätte jetzt hier vorgeschlagen, in größer, aber auch okay.
Dann musst du mir etwas Land hinterlassen. Oder ich mache das so eine Nacht- und Nebelaktion und stell das irgendwo so auf und dann.
Oh, bist du die nächste Verschwörung?
Ja. Oh, das finde ich gut.
Ja.
Ja, erst machen wir. Aber soll ich dich dann auch da vergraben?
Ja. Weil dann, und ich hätte gern, dass du mich so ganz schräg vergräbst. dass wenn die mich ausgraben, dass die sich fragen, wer war das? Kein Name, kein gar nichts.
Muss ich dich vorher zerteilen?
Nein.
Aber was ist für dich schräg vergraben?
Keine Ahnung.
Im Kopfstand?
Ja, so eine Hand hinterm Kopf, die andere so irgendwie sowas so. Wie die Frau aus dem Moor.
Ja, passt. Okay.
Damit man denkt, ich war Teil eines Rituals oder so.
Ja. Und ja, gut, finde ich gut.
Findest du Buchstaben und schreibst die auf die Monolithen drauf?
Oh ja. Ich darf nur keine DNA hinterlassen.
Nein.
Soll ich jetzt weitermachen?
Ja, bitte.
Okay. In Marokko ist das traditionelle Symbol der Liebe nicht das Herz, wie es in anderen Kulturen üblich ist, sondern die Leber. Darin spiegeln sich die tief verwurzelten kulturellen Werte der Marokkaner wieder. MarokkanerInnen wieder. Die glauben, dass die Leber die Quelle aller Emotionen und Gefühle und somit das geeignetste Symbol für die Liebe ist. Dieser Glaube ist so stark, dass er sich sogar in der Sprache widerspiegelt. Der Satz "Ich liebe dich" wird mit "Ich liebe deine Leber" übersetzt.
Ich fände es cooler, wenn es heißt "Ich lebe dich".
Ich lebe dich. Ich finde, das sollten wir einführen. Ich lebe dich.
Ich lebe dich.
Ja,
finde ich gut. Ich liebe deine Leber, ich lebe dich.
Ich lebe dich. Ja, das finde ich gut. So, dann habe ich noch einen letzten Fakt. Die 859 nach Christus gegründete Universität von Al-Qarouin in Fes, Marokko, ist die älteste durchgehend betriebene Universität der Welt. Diese bemerkenswerte Einrichtung bietet seit über 1150 Jahren Bildung an und ist damit eine der ältesten Universitäten der Welt. Sie ist bekannt für ihre Islamstudien und hat einige der einflussreichsten Gelehrten der islamischen Welt hervorgebracht. Die Universität ist auch für ihre beeindruckende Architektur bekannt, die seit ihrer Gründung erhalten geblieben ist. Und da wollte ich dir eigentlich ein Foto zeigen, aber es hat einfach nicht funktioniert, das hier hineinzufügen.
Okay.
Also du kannst es jetzt einfach vorstellen.
Ich stelle es mir vor, wie Hogwarts, nur älter.
Nur in Marokkanisch.
Nur in Marokkanisch, genau.
Genau.
Und wir fügen beim Video ein Bild ein.
Sehr schön.
Kommen wir zu unserem Fall. Jeder von uns kennt diese Actionfilme. Ein Mann, der sich gegen die Mächtigen erhebt, nur um dann fliehen zu müssen mit dem Geheimdienst auf den Fersen. Er lässt seine Liebsten zurück, überquert Ländergrenzen. Doch dann wird er geschnappt, gekidnappt und gefoltert. Aber sein Geist bricht nicht. Er bleibt seinem moralischen Kompass treu. Spannend, solche Filme. Aber oftmals sagen wir da am Ende, ja, gut gemacht, aber ein wenig unrealistisch, oder? Doch unser Fall heute beweist, wie realistisch so etwas wirklich sein kann. Liebe Shaki, herzlich willkommen zur Akte Mehdi Ben Barka.
Oh, ich bin so gespannt.
Eine warme Herbstsonne liegt über Paris an dem 29. Oktober 1965. Doch die Stimmung ist angespannt. Ein Mann mittleren Alters schlendert am Boulevard Saint-Germain entlang, die Brasserie Lip bereits in Sicht. Er ahnt nicht, dass er in wenigen Augenblicken von der Bildfläche verschwinden wird. Für immer. Plötzlich treten zwei Männer aus dem Gewimmel hervor und versperren ihm den Weg. Sie blitzen mit Ausweisen, geben sich als Polizisten zu erkennen und sprechen ihn eindringlich an. Hohe Vertreter der französischen Regierung möchten sie sofort sprechen, erklärt einer der Männer dringend. Verwirrt bleibt der Fußgänger stehen. Sein Name ist Mehdi Ben Barka. Ein prominenter marokkanischer Oppositioneller im Exil. Ehe er reagieren kann, backen die zwei Männer ihn und schieben ihn in ein wartendes Auto. Die Wagentür schlägt zu, der Motor heult auf, dann rast der Wagen davon, hinein in die Pariser Seitenstraßen. Zurück bleibt nur Ben Barkas Begleiter, der fassungslos mit ansehen musste, wie sein Freund entführt wurde. Es ist helllichter Tag, mitten in Europas Metropole, doch Mehdi Ben Barka bleibt verschwunden. Was hier beginnt, ist einer der rätselhaftesten Kriminalfälle des Kalten Kriegs. Ein wahrer Polit-Thriller, der Marokko, Frankreich und die ganze Welt in Atem halten wird. Mit dieser dramatischen Entführung nimmt eine internationale Staatsaffäre ihren Lauf. In der kommenden Stunde folgen wir den Spuren dieses Falls. Wir tauchen ein in die gefährlichen Machtkämpfe der 1960er Jahre, lernen Mehdi Ben Barka, den charismatischen Revolutionär und Reisenden im Dienste der Revolution, als Menschen kennen und rekonstruieren die schicksalhaftesten Ereignisse jenes Tages. Wir verfolgen die Ermittlungen, lauschen Zeugenaussagen und entdecken, wie tief Geheimdienste und Regierungen in diese Affäre verstrickt waren. Echte Zitate werden uns dabei helfen, die Atmosphäre jener Zeit spürbar zu machen. Am Ende fragen wir, was wurde aus Mehdi Ben Barka? Welche Geheimnisse kamen ans Licht und welche bleiben bis heute im Dunkeln?
Ich finde ja Geheimdienste an sich ja schon so...
Ich weiß.
Ja, crazy irgendwie. Weil das für mich, das in meinem Kopf ist das, gibt es das nur im Film.
Mhm. Aber das ist nicht so.
Ich freue mich.
Nein. Um die Bedeutung dieses Falls zu verstehen, müssen wir zunächst in die Welt der 1950er und 60er. Die Nachkriegszeit ist geprägt von Umbrüchen. Die traditionelle Kolonialherrschaft bröckelt. Dutzende Länder in Afrika und Asien erkämpfen ihre Unabhängigkeit. Zugleich tobt der Kalte Krieg. Ost und West ringen weltweit um Einfluss. In vielen jungen Staaten stehen sozialistische Bewegungen den pro-westlichen Eliten gegenüber. Es ist eine Ära der Befreiungskriege, aber auch der Geheimdienstoperationen und Stellvertreterkonflikte. Marokko bildet da keine Ausnahme. Das nordafrikanische Land hatte bis 1956 unter französischem Protektorat gestanden. Mit der Unabhängigkeit übernahm König Mohammed V. und später sein Sohn Hassan II. Die Macht. Doch die anfängliche Euphorie wich bald Ernüchterung. Hinter dem Glanz der Monarchie gärten soziale Spannungen. Linke Oppositionelle forderten demokratische Reformen, Landreformen und ein Ende der Korruption. Einer der lautstärksten Kritiker der Macht war Mehdi Ben Barka, ein Held der Unabhängigkeitsbewegung, der jedoch schnell zum Dissidenten wurde, als die neue Herrschaft autoritäre Züge annahm. Gleichzeitig spiegelt Marokkos Schicksal die globale Frontstellung wider. König Hassan II. Positionierte sein Land fest im westlichen Lager und pflegte enge Beziehungen zu Frankreich und den USA. Die marokkanische Linke hingegen suchte Anschluss an die sozialistischen Staaten und die blockfreie Bewegungsfreiheit. Ben Barka steht genau zwischen diesen Welten. Er träumt von einem geeinten globalen Süden, einer Allianz der unterdrückten Völker Afrikas, Asiens und Lateinamerikas gegen Imperialismus und Neokolonialismus. Tatsächlich engagiert er sich ab 1963 im Exil leidenschaftlich in der Organisation einer gewaltigen internationalen Konferenz, der Trikontinentalen Konferenz, geplant für Januar 1966 in Havanna. Diese Konferenz soll Revolutionsführer und Befreiungsbewegungen aus drei Kontinenten an einen Tisch bringen, um Strategien gegen Kolonialismus und Kalten Krieg zu beraten. Die Welt befindet sich also im Aufbruch. Während Vietnam gegen die USA kämpft und Kuba unter Fidel Castro für Aufsehen sorgt, ringen in Afrika ehemalige Kolonien um ihren eigenen Weg. In dieser explosiven Atmosphäre gewinnt Mehdi Ben Barka internationales Ansehen und macht sich zugleich mächtige Feinde. In Marokko hat inzwischen König Hassan II. Seine Gegner immer schärfer unter Druck gesetzt. 1963 beschuldigt man Ben Barka und seine Partei, einen Komplott gegen den König zu schmieden. Der Oppositionelle muss fliehen. In Abwesenheit verurteilt ihn ein marokkanisches Gericht 1964 zum Tode. Ben Barka lebt nun im Exil, mal in Genf, mal in Kairo und bleibt doch im Geist in seiner Heimat präsent. Sein Einfluss auf die marokkanische Bevölkerung ist ungebrochen. Viele sehen in ihm eine Hoffnung auf Demokratie. Das macht ihn für das Regime noch gefährlicher. Schon Anfang der 60er gab es mehrere fehlgeschlagene Versuche, ihn zu entführen oder zu töten. Doch Mehdi lässt sich nicht einschüchtern. Er reist unermüdlich um die Welt, knüpft Allianzen mit anderen Befreiungsbewegungen. Historiker nennen ihn bewundernd einen reisenden Handelsvertreter der Revolution, der in Algier Che Guevara trifft, in Kairo mit Malcolm X diskutiert und in Havanna mit Fidel Castro empfangen wird. Ben Barka selbst betont in einer Pressekonferenz stolz, die geplante Trikontinentale werde die zwei großen Ströme der Weltrevolution vereinen, den, der mit der Oktoberrevolution begann und den der nationale Befreiungsrevolution. Sein Ideal ist eine globale Solidarität der Unterdrückung. Doch diese Visionen alarmieren nicht nur die Mächtigen in Rabat, auch in Paris und Washington sieht man in den exilierten Revolutionär Argwohn. Frankreich, die ehemalige Kolonialmacht, hat noch viele Interessen in Afrika und fürchtet Unruhe. Die USA wiederum wittert in jedem linken Aufstand einen sowjetischen Einfluss. Mehdi Ben Barka, der Weltverbinder, gerät ins Fadenkreuz internationaler Geheimdienste. Es ist eine Welt, in der Freund und Feind oft im Verborgenen agieren und in der ein charismatischer Mann wie Ben Barker schnell zur Zielscheibe einer Verschwörung werden kann. Wer war Mehdi Ben Barker wirklich? Hinter dem politischen Kämpfer verbirgt sich ein Mensch voller Facetten. Charismatisch, intelligent und von unerschütterlichem Idealismus. Geboren 1920 in Rabat als Sohn eines Gerichtsdieners, wächst er in bescheidenen Verhältnissen auf. Früh zeigt sich sein intellektuelles Talent. Ben Barker gehört zu den wenigen Marokkanern seiner Zeit, die eine höhere Schulbildung erlangen. Tatsächlich brilliert er in Mathematik und wird nach seinem Studium sogar Mathelehrer am königlichen Hof. Zu seinen Schülern zählt kein geringer als der junge Kronprinz Hassan, der spätere König Hassan II. Eine bittere Ironie der Geschichte. Der Prinz, den er einst in Algebra unterwies, wird später sein Todfeind. In den 1940ern schließt sich der junge Mehdi der marokkanischen Unabhängigkeitsbewegung an. Er entwickelt sich zu einem der führenden Köpfe der Partei Istiklal, die gegen die französische Kolonialherrschaft kämpft. Mit gerade mal 24 Jahren ist er 1944 der jüngste Unterzeichner des Manifests, das Marokkos Unabhängigkeit fordert. Ein Akt, der ihn ins Gefängnis bringt. Doch Rückschläge scheinen ihn nur zu stärken. Nach der Unabhängigkeit 1956 wird Ben Barker Präsident der Nationalversammlung und träumt von einem progressiven, gerechten Marokko. Er setzt große Infrastrukturprojekte um, mobilisiert tausende Freiwillige für den Bau von Straßen und Schulen. Ein echter Visionär, der sein Volk begeistern kann. Gleichzeitig gilt Ben Barker als Mann der Prinzipien. Er scheut sich nicht, auch ehemaligen Mitstreitern die Stirn zu bieten. Als König Mohammed V. Ende der 1950er Jahre linke Reformen blockiert und den Premierminister Abdallah Ibrahim entlässt, kritisiert Ben Barker offen diese Entscheidung. Der Bruch mit dem Königshaus beginnt. Spätestens unter Hassan II. Wird Ben Barker zum Staatsfeind. 1960 entgeht er einem Hochverratsprozess nur durch Flucht ins Ausland. Von da an lebt er im Exil, getrennt von seiner Heimat und seiner Familie. Doch selbst von fern bleibt er politisch aktiv. Er gründet die UNFP, also National Union der Volksräte, eine linkssozialistische Partei und schreibt das Buch »Die revolutionäre Option in Marokko«, in dem er radikale demokratische Reformen fordert. Ben Barker ist nicht nur Politiker, sondern auch Intellektueller und Netzwerker. In Genf, Kairo, Algerien und Havanna. Überall knüpft er Kontakte. Er spricht fließend Arabisch und Französisch, bewegt sich elegant in Diplomatenkreisen, kann aber ebenso mit Guerillakämpfern am Lagerfeuer diskutieren. Weggefährten beschreiben ihn als warmherzig und humorvoll, aber auch unglaublich fokussiert. Er lacht gern, doch wenn es um die Sache geht, wird sein Blick ernst und durchdringend. Wie auf dem bekannten Foto von 1965, das ihn mit entschlossenem Gesichtsausdruck zeigt. Es gibt keine größere Kraft als die eines Volkes, wenn es beschließt, frei und unabhängig zu sein und Frieden zu erreichen, rief Ben Barker leidenschaftlich in einem seiner Reden aus. Völker Afrikas, Asiens und Lateinamerikas, führt euren Kampf weiter bis zur entscheidenden Schlacht gegen Imperialismus, Kolonialismus und Neokolonialismus. Diese Worte spiegeln wider, was ihn antreibt.
Ich könnte mir diese Szene, die habe ich mir jetzt so richtig vorgestellt in so einem Film, so mit so einer Musik, so einer... Er steht da irgendwo auf einer Bühne oder so und schreit da so runter. Die Musik läuft im Hintergrund, also so richtig.
Ich glaube, so war der auch, ehrlich gesagt.
Ja. We have a dream. So
Als Ehemann und Vater bleibt Mehdi Ben Barker trotz seiner revolutionären Umtriebe verbunden. Seine Familie, darunter mehrere Kinder, lebt viele Jahre ohne ihn in Marokko, immer in Sorge um sein Leben. Doch Ben Barker ist überzeugt. Sein Kampf dient auch ihrer Zukunft, der Zukunft aller kommenden Generationen. Freunde berichten, er habe oft von seinen Träumen erzählt. Ein Marokko, in dem keine politische Opposition im Kerker verschwindet. Eine gerechte Weltordnung, in der kein Land ein anderes ausbeutet. Diese Träume machen ihn für viele zum Helden und für andere zur Gefahr. Geheimdienstberichte jener Zeit zeichnen von ihm ein finsteres Bild. In Washington hält man ihn für einen möglichen kommunistischen Agenten. In Rabat betrachtet man ihn als Verräter, der mit ausländischen Feinden paktieren könnte. So kursieren etwa Gerüchte, Ben Barker habe mit dem Ostblock-nahen tschechoslowakischen Geheimdienst zusammengearbeitet. Gerüchte, die später durch Dokumente teilweise bestätigt wurden. Ob Wahrheit oder Propaganda, sie tragen dazu bei, ihn noch stärker ins Visier westlicher Geheimdienste zu rücken. 1965 erreicht Ben Barkers politischer Einfluss seinen Höhepunkt. Er soll als Generalsekretär die kommende Trikontinentale Konferenz in Havanna leiten. In ihm sehen viele den zukünftigen Anführer der internationalen Linke. Che Guevara, Franz Fanon, in einem Atemzug nennt man auch Mehdi Ben Barka, als Vordenker einer weltweiten antiimperialistischen Bewegung. Doch genau in diesem Moment spitzt sich die Bedrohungslage zu. Während Ben Barka um die Welt reist, um Unterstützer zu mobilisieren, schmiedet irgendwer einen Plan, ihn ein für allemal aufzuhalten. Mehdi selbst ist sich der Gefahr bewusst. Mehr als einmal spricht er davon, dass mächtige Kräfte ihn aus dem Weg räumen wollen. Trotzdem bleibt er zuversichtlich und unvorsichtig genug, um weiterhin öffentlich aufzutreten. Ende Oktober 1965 begibt er sich nach Paris. Es ist eine Reise, von der er nicht zurückkehren wird. Paris, die Stadt der Lichter, bietet an diesem Tag die Kulisse für ein Verbrechen, das so kühn ist, dass es für viele undenkbar hielt.
Ist Paris eigentlich nicht die Stadt der Liebe?
Ja, aber Liebe ist jetzt ein bisschen fehl am Platz, oder?
Ja, eh.
Und Stadt der Lichter, das stimmt schon.
Okay.
Eiffelturm ist ja auch beleuchtet und hell und.
Ja, okay.
Genau. Mehdi Ben Barka ist an diesem Oktober, 29. Oktober 1965, aus Genf eingeflogen. In Paris will er sich mit französischen Bekannten treffen, dem Journalisten Philippe Bernier und dem Filmproduzenten Georges Figon. Sie planen gemeinsam einen Dokumentarfilm über die Entkolonialisierung. Der Arbeitstitel Basta, es reicht. Sogar ein renommierter Regisseur, Georges Franjou, und die Schriftstellerin Marguerite Duras sollen mit an Bord sein. Für das erste große Arbeitstreffen hat man einen populären Treffpunkt gewählt, die Brasserie Lip in Saint-Germain-des-Prés, ein legendäres Pariser Café, wo Intellektuelle, Künstler und Politiker verkehren. Gegen 12.15 Uhr mittags erreicht Ben Barka das Café etwas zu früh. Gemeinsam mit einem jungen Begleiter, Tami El Azemouri, einem marokkanischen Studenten, vertreibt er sich die restliche Zeit, indem er ein paar Schritte um den Block geht. Die Luft ist mild, auf dem Boulevard flanieren Pariser und Touristen. Nichts deutet darauf hin, dass sich hier gleich ein Drama abspielen wird. Als die beiden gegen 12.30 Uhr zurück zum Eingang der Brassière schlendern, geschieht es. Zwei fremde Männer treten zielstrebig auf Mehdi Ben Barka zu. Beide zücken Polizeimarken und geben sich als Beamte der Sittenpolizei aus. Monsieur Ben Barka, folgen Sie uns bitte, es gibt eine dringende Angelegenheit, sagt einer bestimmt. Mehdi ist überrascht. Was könnten französische Polizisten von ihm wollen? Vielleicht ein Routinecheck oder Schutz? Für einen flüchtigen Moment mag ihm die Absurdität auffallen. Ein vom König verfolgter Exilant wird in Frankreich von Polizisten angesprochen. Aber er ist doch Gast hier, politisch verfolgt. Würde man ihn festnehmen? Die Männer lassen ihm kaum Zeit nachzudenken. Wie Zeugen später berichten, erklären sie hastig, hochrangige Persönlichkeiten wollen sofort mit ihm sprechen. Ben Barka protestiert. Er habe jetzt einen Termin. Man könne ihn doch später aufs Revier bestellen, falls nötig. Doch da packt einer der angeblichen Beamten ihn bereits am Arm. Sein Begleiter, Tami El Azemouri, sieht, wie Mehdi in Richtung eines nahe geparkten grauen Peugeot gedrängt wird. Keine Sorge, wir klären das schnell, mögen die Polizisten noch gesagt haben. Doch der junge El Azemouri wittert Unheil. Er tritt vor. Darf ich mitkommen? Was soll das? Einer der Männer wirft ihm nur einen scharfen Blick zu. Bleiben Sie da raus, das ist eine offizielle Angelegenheit. Innerhalb von Sekunden spielt sich alles ab. Mehdi Ben Barka verschwindet auf dem Rücksitz des Wagens, flankiert von den zwei Männern. Die Autotür knallt zu, der Motor heult auf und der Wagen schießt davon, um die nächste Ecke und aus dem Blickfeld. Zurück bleibt der fassungslose Tami. Er hat soeben mit eigenen Augen gesehen, wie sein Freund auf offener Straße entführt wurde. Von Männern, die sich als Polizisten ausgaben und anscheinend alle nötigen Befugnisse hatten.
Also ihm war das dann schon klar, dass das keine richtigen Polizisten sind.
Er war sehr verwirrt.
Mhm.
Es ist der letzte Moment, in dem Mehdi Ben Barka lebend von unbeteiligten Zeugen gesehen wird. Die Entführer bringen ihr Opfer in einem rasanten Tempo aus dem Stadtzentrum heraus. Was mag in diesem Augenblick in Ben Barka vorgegangen sein? Befand er sich in dem Glauben, tatsächlich von der Polizei verhaftet worden zu sein, vielleicht auf französisches Betreiben? Oder dämmert ihm, dass hier etwas viel Finsteres geschieht? Darüber können wir nur spekulieren. Sicher ist, Mehdi Ben Barka sollte niemals im Leben der Brasserie Lipp betreten. Statt eines intellektuellen Gesprächs mit Filmemachern erwartet ihn nun ein Kidnapping mit ungewissem Ausgang. Während Paris in seinen gewöhnlichen Mittagsrhythmus zurückfällt, läuft im Verborgenen bereits die nächste Phase des Plans. Der graue Peugeot mit Ben Barka an Bord fährt zum Stadtrand in die ruhigen Vorortgemeinde von Denay-le-Vicomte. Dort, so wird sich später herausstellen, steht das Haus von Georges Bouchessech, einem zwielichtigen Geschäftsmann mit Verbindungen ins Milieu und zum französischen Geheimdienst. Genau dorthin verschleppen die Entführer ihr Opfer. Im Haus von Bouchessech erwarten weitere Komplizen, ehemalige Kriminelle, die als Handlanger für Geheimdienstoperationen angeheuert wurden. Man kann sich die Szene ausmalen. Das Auto hält im Hof, Türen fliegen auf, Ben Barka, womöglich geknebelt oder in Schockstarre, wird ins Innere gezerrt. Dunkle Gestalten schließen hastig die Vorhänge. Aus dem hellen Herbsttag wird für Mehdi Ben Barka eine Welt der Schatten. In Paris selbst ahnt derweil außer Tammy noch niemand etwas von dem, was geschehen ist. Stunden später schlagen Ben Barkas Freunde Alarm. Er war am Abend mit seinem Bruder Abdelkader und einem weiteren Bekannten im Theater verabredet. Dort ist er nie erschienen. Über Umwege dringt El Azimuris Bericht, also Tamis Bericht, an die Familie. Abdelkader erfährt, sein Bruder sei auf der Straße von Polizisten abgeführt worden. Sofort, am 31. Oktober, erstattet Abdelkader Ben Barka bei der Pariser Polizei offiziell Anzeige wegen Entführung. Die französischen Behörden reagieren überrascht. Angeblich weiß niemand etwas von einer Verhaftung. Mehdi befindet sich jedenfalls nicht in den Händen der Pariser Polizei. Zu diesem Zeitpunkt hoffen einige noch, es könnte ein Missverständnis sein. Vielleicht eine verdeckte Aktion, bei der Mehdi lebend wieder auftaucht. Doch mit jedem Tag ohne Lebenszeichen wachsen die Befürchtungen. Schon am 2. November melden erste Medien die mysteriöse Verschwinden eines marokkanischen Oppositionellen mitten in Paris. In Marokko selbst entfacht die Nachricht Gerüchte und Unruhe. Kann es sein, dass Ben Barka tot ist? Viele seiner Anhänger weigern sich, das zu glauben. Doch die pessimistischsten Stimmen in der marokkanischen Presse argwöhnen sofort, dass das Schlimmste passiert sein könnte. Leider sollten sie Recht behalten. Mehdi Ben Barka wird nie wieder lebend gesehen. Was genau in jener Villa in Fontenay-le-Vicomte geschah, bleibt lange im Dunkeln. Erst Monate später werden Aussagen auftauchen, die ein schreckliches Bild zeichnen. Ben Barka konfrontiert mit seinen ärgsten Feinden, dem marokkanischen Innenminister General Mohamed Oufkir und Geheimdienstchef Ahmed Limi, die noch am Abend des 29. Oktober aus Marokko nach Paris eingeflogen sind. Die beiden Top-Agenten des Königs sollen persönlich an seinem Verhör teilgenommen haben. Von einem Verhör in Anführungszeichen zu sprechen, ist freilich beschönigend. Tatsächlich berichten Beteiligte, dass Oufkir und Limi Ben Barka in jener Nacht zu Tode folterten. Man kann sich die grausame Szene nur mit Schaudern vorstellen. Ein kahler Raum, grelles Licht, Ben Barka gefesselt, gepeinigt, geschlagen. Vielleicht zischen zornige Stimmen Fragen auf Französisch und Arabisch. Wen hast du verraten? Mit wem arbeitest du? Möglicherweise geht es um Informationen zu linken Netzwerken, um Geständnisse, die man ihm abpressen will. Der stolze Mehdi schweigt oder spuckt ihnen seine Verachtung entgegen. Da verliert Oufkir die Beherrschung. Später wird der Gangster Georges Figon aussagen, er habe gesehen, wie Oufkir selbst zum Messer griff und auf den wehrlosen Ben Barka einstach. Tödliche Dolchstiche, die der marokkanische General eigenhändig ausführte. Das Opfer bricht zusammen, bewusstlos oder bereits sterbend. Aber noch lebend soll man den schwer verletzten Mehdi in das nahegelegene Haus von Antonio Lopez geschafft haben, einem der Verschwörer. Dort, so heißt es, sei er schließlich in den frühen Morgenstunden des 30. Oktober 1965 seinen Verletzungen erlegen. Die genauen Umstände bleiben nebulös, doch dass Mehdi Ben Barka diese Nacht nicht überlebt hat, daran besteht schließlich kein Zweifel mehr. Für die Mörder stellt sich nun die Frage, wohin mit der Leiche? Was tut man mit dem Körper eines berühmten Oppositionellen, wenn man politischen Skandal vermeiden will? Hier verzweigt sich die Geschichte in verschiedene, alle gleichermaßen unheilvolle Richtungen. Eine Version, gestützt auf die Aussage des französischen Unterweltlers Georges Figon, besagt, man habe Ben Barkas Leichnam zunächst in der Nähe von Paris verscharrt, einbetoniert oder anderweitig versteckt. Eine andere beklemmende Version liefert Jahrzehnte später ein Mann aus dem Inneren des marokkanischen Geheimdienstes, Ahmed Boukhari. Er enthüllt, dass der Leichnam am 1. November 1965 tatsächlich mit einem Flugzeug nach Marokko ausgeflogen wurde. Im marokkanischen Geheimgefängnis Dar el-Mokri in Rabat.
Von dem habe ich auch gelesen, da wollte ich dir auch fast.
Wie geheim ist denn das bitte, wenn jeder davon...
Ja, damals war es wahrscheinlich geheim, aber das habe ich auch gelesen, als ich für meine Fakten da recherchiert habe. Ja, ja. Mhm.
Also, im marokkanischen Geheimgefängnis Dar el-Mokri in Rabat, einem Ort des Schreckens, habe man Ben Barkas Überreste dann in einen mit Säure gefüllten Stahlbehälter geworfen. Innerhalb von 48 bis 50 Stunden sei der Körper darin vollständig aufgelöst worden, spurlos verschwunden. Boukhari berichtet sogar, es existiere ein Videofilm dieses makaberen Prozedur, aufgenommen als Beweis und zur Vorführung für König Hassan II. Man wollte offenbar sicherstellen, dass der Monarch mit eigenen Augen sehen konnte. Sein gefährlichster Gegner ist nicht mehr.
Also die Leiche wurde nie mehr gefunden. Was ist gruselig.
Egal, welche Variante stimmt, in jedem Fall wurde Mehdi Ben Barka mit höchster krimineller Energie aus dem Weg geräumt. Zurück bleiben Entsetzen und Fragen. Ein Mann von seinem Kaliber verschwindet nicht geräuschlos. In Marokko verbreitet sich Angst, aber auch Empörung. Hat das Regime wirklich gewagt, seinen Kritiker im Ausland kidnappen und ermorden zu lassen? In Frankreich wiederum schlägt der Fall ein wie eine Bombe, als die Wahrheit peu à peu durchsickert. Denn was hier geschehen ist, kommt einer Demütigung des französischen Staates gleich. Eine ausländische Macht und eigene korrupte Beamte haben offenbar in Paris einen Mordkomplott ausgeführt. Die Brasserie Lip wird zum Symbol eines politischen Skandals. Doch noch wissen die Ermittler offiziell wenig. Die Entführer und Hintermänner versuchen, ihre Spuren zu verwischen. Wird es gelingen, Licht in dieses Dunkel zu bringen? Die nächste Phase in unserem Drama beginnt: die Ermittlungen. Die französischen Behörden stehen Anfang November 1965 unter immensem Druck. Ein Mann ist mitten in Paris verschwunden und alles deutet auf eine internationale Verschwörung hin. Präsident Charles de Gaulle persönlich zeigt sich beunruhigt und, wie es heißt, außer sich vor Wut über die Vorgänge. Öffentlich beteuert er zunächst, weder Polizei noch Geheimdienst Frankreichs hätten damit etwas zu tun. Doch die Indizien sprechen eine andere Sprache. Bereits wenige Tage nach der Entführung führen erste Spuren zur eigenen Haustür. Am 3. November stellt sich ein Mann namens Antonio Lopez, ein Mitarbeiter des französischen Auslandsgeheimdienstes SDECE, freiwillig der Polizei. Lopez arbeitet hauptberuflich als leitender Angestellter bei Air France im Flughafen Orly und nebenbei als Informant der Pariser Sittenpolizei. Genau dieser Doppelagent war tief in die Sache verstrickt. Unter dem Druck der Vernehmung packt Lopez aus. Ja, er habe die Entführung von Ben Barka organisiert. Den Auftrag dazu habe er von einem Marokkaner namens Chutoki erhalten, einem Tarnnamen, hinter dem El Hussein Simoun steckte, ein Verbindungsmann zu Marokkos Geheimdienst. Als Vorwand habe gedient, man wolle ein Treffen zwischen Ben Barka und General Oufkir arrangieren, um politische Konflikte beizulegen. Lopez schildert detailreich den Ablauf, wie er Ben Barka am Flughafen Orly observierte, wie er seine Komplizen, die beiden falschen Polizisten, Louis Sauchon und Roger Voiteau, instruiert hatte, den Exilpolitiker abzufangen. Auch die Fahrt ins Haus Boucher-Sage bestätigt Lopez und nennt weitere Beteiligte beim Namen. Neben Boucher-Sage selbst seien Julien Lenu, Jean Palisse und Pierre Dubey vor Ort gewesen. Alles Leute mit krimineller Vergangenheit, die in der Besatzungszeit sogar teils für die Gestapo gearbeitet hatten.
Ganz, oder? Das ist echt verrückt.
Jetzt dienten sie als bezahlte Helfer der SDECE. Lopez gesteht weiterhin, er habe am selben Tag, dem 29. Oktober, General Oufkir telefonisch über den Aufenthaltsort von Ben Barka informiert. Am nächsten Tag, dem 30. Oktober, habe er erst Geheimdienstchef Dlimi und anschließend Oufkir persönlich vom Flughafen abgeholt und zur Villa in Fontenay-le-Vicomte gebracht. In den frühen Morgenstunden des 31. Oktober habe er beide wieder zum Flughafen gefahren. Damit ist klar, die höchste Ebene der marokkanischen Sicherheitsapparats war unmittelbar involviert. Lopez' Aussage bringt die französische Ermittlung in Zugzwang und sie bringt Namen aufs Tableau, die für einen diplomatischen Eklat sorgen. General Mohamed Oufkir, damals marokkanischer Innenminister und rechte Hand von König Hassan II., sowie Ahmed Limi, Chef der Sicherheitspolizei, werden offiziell verdächtigt, Auftraggeber des Verbrechens zu sein. Frankreich fordert Erklärungen aus Rabat. König Hassan II. Reagiert ausweichend. Er sei völlig uninformiert über die Geschehnisse.
Ja, eh klar.
Behauptet er laut einem diplomatischen Treffen am 5. November. Ben Barka sei jedenfalls nicht in Marokko. Die französische Regierung ist empört, aber in Wahrheit will man die Beziehung zu Marokko nicht zu sehr belasten. Zu eng sind die strategischen und wirtschaftlichen Bande. Immerhin, am 5. November 1965 reisen Sondergesandte nach Rabat, um formell Protest einzulegen. Die Affäre droht zum Staatsdrama zu werden, falls sich bewahrheitet, dass französische Beamten mit dem marokkanischen Agenten gemeinsame Sache gemacht haben. Unterdessen schreitet die Polizeiarbeit voran, zumindest was die Helfershelfer betrifft. Aufgrund von Lopez' Enthüllung werden Haftbefehle gegen mehrere Personen erlassen. Allerdings sind einige der Schlüsselfiguren bereits wie vom Erdboden verschluckt. Mm. Georges Bouchessèche etwa flieht schon am 1. November, zwei Tage nach der Tat, per Flugzeug nach Casablanca und kehrt nie wieder nach Frankreich zurück. Auch von anderen Komplizen fehlt zunächst jede Spur. Ein weiteres spektakuläres Kapitel ist die Jagd nach Georges Figon, dem dubiosen Mittelsmann, der Ben Barka mit dem Filmprojekt überhaupt erst nach Paris gelockt hatte. Figon taucht nach der Entführung unter, meldet sich jedoch im Untergrund zu Wort. Im Januar 1966 veröffentlicht das Magazin Le Express seinen brisanten Bericht mit dem Titel «Chai Vuter Ben Barka». Ich kann kein Französisch, falls das noch niemand bemerkt hat. Das heißt übersetzt, ich habe gesehen, wie Ben Barka getötet wurde. Darin schildert Figon seine Version der Ereignisse und beschuldigt offen Oufkir des Mordes. Die Veröffentlichung erzeugt enormes Aufsehen. Kurz darauf, am 17. Jänner 1966.
Aber auch mutig eigentlich, oder? Da musste er dann Angst gehabt haben, dass er dann der Nächste ist.
Lass mich den nächsten Satz vorlesen.
Ah ja, okay.
Kurz darauf, am 17. Jänner 1966, wird Figon von der Polizei in einer Pariser Wohnung entdeckt, erschossen.
Ja.
Offiziell heißt es, er habe Selbstmord begangen. Nee. Doch viele glauben, er wurde zum Schweigen gebracht.
Ich glaube das auch.
Ja, ich auch.
Also.
Mit Figon verliert die Justiz einen wichtigen Zeugen und es bleibt ein Hauch von Mystery um seinen Tod. Die Untersuchungen in Frankreich enthüllen zwar Stück für Stück die Abläufe, doch sie stoßen an Grenzen. Zum einen verweigert die marokkanische Regierung so gut es geht die Kooperation. Sie pocht sogar auf ein bilaterales Abkommen, wonach Straftaten von Marokkanern in Frankreich in Marokko gerichtet werden müssten. Ein offensichtlich absurd vorgeschobener Vorwand. Zum anderen wird in Frankreich selbst getrickst und gedeckt. Mehr als einmal ändern Beteiligte ihre Aussagen. Der Polizist Souchon, der Ben Barka am Boulevard abfing, erzählt dem Untersuchungsrichter zunächst, Lopez habe ihn am Vorabend versichert, die Aktion sei von höchster Stelle gedeckt. Also Foucault ist eingeweiht. Jacques Foucault war de Gouliot einflussreicher Berater für Afrikapolitik. Diese Aussage impliziert, dass höchste französische Kreise von der Entführung wussten oder sie sogar billigten. Doch Lopez bestreitet später vehement, so etwas zu Souchon gesagt zu haben. Auch ein anderer brisanter Punkt bleibt ungeklärt. Souchon hatte behauptet, kurz vor der Entführung habe ein hoher Beamter des Innenministeriums bei ihm angerufen und gefragt, ob alles bereit sei. Sollte damit tatsächlich ein Mitglied der französischen Regierung in den Plot verwickelt gewesen sein? Der Beschuldigte, Jacques Aubert, streitet dies ab. Aussage steht gegen Aussage und man merkt, irgendwo hier wird vertuscht. So offenbart zum Beispiel ein Vorgesetzter des SDECE, Marcel Leroy-Vinville, dass die von Lopez erwähnten unorthodoxen Methoden marokkanischerseits in seinem Dienst nichts Außergewöhnliches gewesen seien. Eine bemerkenswerte Aussage, die erkennen lässt, dass illegale Aktionen gegenüber Oppositionellen durchaus toleriert wurden. Im Frühjahr 1966 hat sich der Fall Ben Barka endgültig zu einer Affäre ausgewachsen, die Regierungskreise erschüttert. Im Zentrum der Kritik steht auch der Pariser Polizeipräfekt Maurice Babot, denn unter seinen Augen agierte die beteiligten Polizisten. Babo, der ironischerweise Jahre später wegen seiner Kollaboration mit dem Vichy-Regime verurteilt wird, muss im September 1966 zurücktreten. Die französische Öffentlichkeit ist gespalten. Viele sind empört darüber, dass Frankreichs Boden für einen politischen Mord missbraucht wurde. Andere sehen es pragmatisch und wollen die Beziehung zu Marokko nicht gefährden. Präsident de Gaulle versucht den Spagat. Offiziell lässt er die Justiz arbeiten. Inoffiziell werden aber allzu brisante Erkenntnisse unter Verschluss gehalten. Schließlich kommt es doch zu einem Gerichtsverfahren. Allerdings ohne die Hauptangeklagten. Im September 1966 beginnt in Paris der Prozess gegen einige der festgenommenen Handlanger. Es sind eher Randfiguren wie Suchot und Lopez, die man vor Gericht stellt. Im April 1967, rund anderthalb Jahre nach der Tat, endet der Prozess. Antonio Lopez wird zu 8 Jahren verurteilt, Louis Suchot zu 6 Jahren.
Ja, das war halt so, jetzt stellen wir da 2, 3 an den Pranger, dann verurteilen wir die und dann ist wieder gut.
Dann ist Ruhe.
Ja, genau.
Jetzt können wir alle wieder beruhigen und wir haben ja was gemacht.
Ja, genau. So wirkt es zumindest.
Ja. Beide haben lediglich Befehle ausgeführt. Die wirklichen Verantwortlichen, Ofkir und Limi, fehlen auf der Anklagebank.
Ja.
Sie wurden zwar in Abwesenheit angeklagt, aber Marokko liefert sie natürlich nicht aus. General Ofkir wird in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine theoretische Strafe, denn in Marokko bleibt er weiter an der Macht, bis er 1972 nach einem missglückten Putschversuch selbst ums Leben kommt. Ahmed Limi, der sich überraschend der französischen Justiz gestellt hatte, wird mangels Beweisen 1967 sogar freigesprochen. So sitzt letztlich keiner der Drahtzieher auch nur einen Tag in Frankreich im Gefängnis. Das Urteil ist ausgesprochen, doch das Schicksal von Mehdi Ben Barka ist weiterhin offiziell ungeklärt. Zwar zweifelt nach Figons Enthüllung niemand mehr ernsthaft daran, dass Ben Barka tot ist, aber was genau mit ihm geschah und wo seine sterblichen Überreste geblieben sind, das bleibt ein Staatsgeheimnis. Die Affäre verschwindet damit jedoch nicht aus den Köpfen. Im Gegenteil, sie wird zum Symbol für die dunklen Machenschaften des Kalten Kriegs, für Geheimdienste im Zwielicht und für den langen Arm autoritärer Regime. Frankreich und Marokko verhandeln hinter den Kulissen. König Hassan II. Behauptet jahrelang steif und fest, bei der Affäre handelt es sich um eine rein französische Angelegenheit. Mit anderen Worten, Rabat leugnet jede Verantwortung und schiebt sie Paris zu. Paris seinerseits verhängt weitgehend Militärgeheimnis über das Ben Barka-Dossier, sodass viele Akten nicht öffentlich einsehbar sind. Ein schmutziger Kuhhandel scheint im Gange. Man will den Fall auf beiden Seiten nicht allzu tief schürfen. Zu heikel sind die möglichen Enthüllungen. So bleibt in den späten 1960ern und 70er Jahren vieles im Dunkeln. Doch gänzlich zum Schweigen lässt sich die Wahrheit nicht bringen. Immer wieder tauchen neue Hinweise auf. Wurzelteile, die zwar nie das ganze Bild ergeben, aber wichtige Details enthüllen. Und mit der Zeit werden Stimmen laut, die Gerechtigkeit fordern. Mehdi Ben Barka mag tot sein, doch sein Andenken lebt weiter. Und damit die Forderung, dieses Verbrechen endgültig aufzuklären. Die Jahre vergehen. Doch der Schatten der Ben Barka-Affäre bleibt bestehen. Immer wieder flammt das Interesse an dem Fall auf. Vor allem, wenn neue Informationen durchsickern. Einer der dramatischsten Momente ist Juni 2001, 36 Jahre nach der Tat. Anlässlich dieses traurigen Jahrestags tritt ein Mann ins Rampenlicht, der einst Teil des marokkanischen Geheimdienst war, Ahmed Boukhari. Er gilt als Schlüsselzeuge, denn er gehörte in den 1960er Jahren zum inneren Zirkel der marokkanischen Sicherheitsbehörde DST. Boukhari packt nun aus. In Interviews mit der marokkanischen Zeitschrift Le Journal und der französischen Le Monde, seine Schilderungen bestätigen vieles, was bereits vermutet wurde, und fügen schaurige Details hinzu. Er gibt an, Mehdi Ben Barka sei tatsächlich in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 1965 von Ofkir und Glimmi zu Tode gefoltert worden. Den Leichnam habe man am 1. November per Flugzeug nach Rabat gebracht und im Folterzentrum Dar el-Mukri in Säure aufgelöst. Genauso, wie es jahrelang gemunkelt wurde. Boukhari behauptet sogar, er selbst habe die Konstruktion des Säurebads beauftragt, nach einem Plan, den ihm ein US-Geheimdienstagent geliefert hat. Dieser ominöse CIA-Mann, den Boukhari Colonel Martin nennt, soll die Methode, Leichensäure verschwinden zu lassen, in den 1950ern im Iran entwickelt haben. Bukhari zeichnet also das Bild einer internationalen Komplizenschaft. Marokkanische Täter, französische Helfer und amerikanisches Know-how.
Wahnsinn. Es wird echt immer noch abgedrehter.
Die Enthüllungen von Bukhari schlagen international hohe Wellen. In Frankreich schreibt die Welt im Juli 2001, fast 36 Jahre nach diesen Verbrechen scheint endlich die Wahrheit ans Licht zu kommen. Tatsächlich sorgen Bukharis Aussagen für neue Ermittlungsimpulse. Erstmals seit langem sehen französische Richter wieder eine Chance, den Fall vorzubringen. Und tatsächlich erwirkt der Pariser Untersuchungsrichter Patrick Ramael im Oktober 2007 5 internationale Haftbefehle gegen hochrangige marokkanische Ex-Funktionäre, darunter General Hosni Ben Sliman, den langjährigen Chef der Gendarmerie und andere ehemaligen Beteiligten an der Bleiernen Zeit unter Hassan II. Diese Nachricht platzt höchst symbolträchtig genau während eines Staatsbesuchs des französischen Präsidenten in Marokko, was die Brisanzen verstreicht.
Was auch sehr gewagt ist, so.
Mhm. Doch die Mühlen der Justiz malen langsam. Marokko weigert sich, die Beschuldigten auszuliefern, behauptet gar scheinheilig, man kenne deren Adressen nicht.
Ach, ja, bitte. Also, denkt euch wenigstens eine gute Ausrede auf.
Wissen nicht, wo die wohnen.
Ja, sorry. Leid, ich stehe nicht im Telefonbuch.
Das haben die schon so lange nicht mehr gesehen.
Sind jetzt leider die Hände gebunden. Tut mir leid.
Oh Gott.
Letztlich bleiben die Haftbefehle auf dem Papier stehen.
Mhm.
Ein ähnliches Schauspiel hatte schon 2009 gegeben, als Interpol auf französisches Betreiben 4 mutmaßliche marokkanische Beteiligte auf die Fahndungsliste setzen. Nur um den Haftbefehl tags drauf wieder auszusetzen. Ben Barkers Familie kommentiert bitter, diese Wolte beweist die Kollision auf allerhöchsten Ebenen zwischen Frankreich und Marokko, die den Fall weiterhin vertuschen. Während die juristische Aufarbeitung also von politischer Rücksicht gebremst wird, kommen nach und nach zumindest Teile der Wahrheit ans Licht. Oft durch investigative Journalisten oder deklassifizierte Dokumente in den 1970er Jahren. In den 1970er Jahren bemüht sich etwa Ben Barkers Familie um Einsicht in US-Geheimdienstakten. Eine Anfrage nach dem US-Informationsfreiheitsgesetz bringt 1976 ans Tageslicht, dass die CIA tatsächlich 1846 Dokumente über Mehdi Ben Barker besitzt.
Das ist nicht wenig.
Nö. Und warum haben die das?
Ja. Das, sagst du mir das jetzt noch? Nein.
Nein.
Wissen wir einfach nicht.
Die meisten bleiben jedoch unter Verschluss. Washington verweigert die Herausgabe mit Verweis auf die nationale Sicherheit. Dies facht Spekulationen an. Was genau wusste oder tat die CIA in Bezug auf Ben Barker? 2002, nach Bukharis Aussagen, fordern Human Rights Watch und das Ben Barker-Institut gemeinsam die Freigabe dieser Akten. Zudem behauptet Bukhari in einem Buch, CIA-Agenten hätten in den 60ern sogar mit der marokkanischen Polizei zusammengearbeitet, die Ben Barker verschwinden ließ. Die CIA schweigt zu alledem beharrlich. Bis heute, also Stand 2025, sind zahlreiche dieser Dokumente weiterhin geheim. Auch in Frankreich lüften sich einige Schleier. 2001 werden Teile geheimer französischer Akten veröffentlicht, was jedoch eher einem politischen Schlagabtausch gleicht. Es kommt zu einem Uproar, weil deutlich wird, dass Behörden jahrelang Informationen zurückgehalten haben. 2004 ordnet die Verteidigungsministerin Michelle Alliot-Marie an, weitere 73 als geheim eingestufte Dokumente zur Ben Barker-Affäre freizugeben. Doch Ben Barkers Sohn Bakir reagiert empört. Das sei eine Pseudo-Freigabe der Akten, moniert er. Wichtige Informationen seien weiter geschwärzt oder zurückgehalten. Insbesondere, so sagt Bakir, fehle jeglicher Hinweis auf die mögliche Verwicklung des französischen Geheimdienstes, der CIA und des Mossad sowie auf die letztliche Verantwortung von König Hassan II. Letztere habe sich bequem aus der Affäre ziehen können, indem er alle Schuld Ofkir zuschob, besonders nachdem Ofkir 1972 nach dem gescheiterten Coup tot aufgefunden wurde. Apropos Mossad. Lange wurde gemunkelt, Israel könnte ebenfalls seine Finger im Spiel gehabt haben.
Ja, natürlich.
Warum sollte der israelische Geheimdienst beim Verschwinden eines marokkanischen Oppositionellen mitmischen?
Warum auch nicht?
Die Antwort...
Jetzt sagst du mir dann gleich, die italienische Mafia hat auch noch was damit zu tun gehabt.
Die tatsächlich nicht.
Ah ja, gut.
Die Antwort liegt in einer geheimen Allianz. König Hassan II. Hat in den 60er Jahren diskrete Kontakte zu Israel gepflegt. Tatsächlich enthüllte der Journalist Ronan Bergman 2018 detailliert, dass es ein Geschäft gab. Marokko erlaubte dem Mossad, beim arabischen Gipfel in Casablanca 1965 Wanzen zu installieren, was Israel wertvolle Informationen einbrachte. Im Gegenzug habe Israel wenig später bei der Beseitigung Ben Barkas geholfen. Laut Bergmans Quellen beschränkt sich der Mossad zwar darauf, Ben Barka in Europa aufzuspüren und überwachte unter anderem sein Postfach in Genf und die Kidnapping-Logistik zu stellen, etwa Safe Houses in Paris, falsche Nummernschilder, Fahrzeuge, gefälschte Pässe und sogar Gift. Die eigentliche Tat überließ man den Marokkanern, half aber anschließend dabei, die Leiche verschwinden zu lassen. Demnach hätten Mossad-Agenten die Leiche im Wall von Saint-Germain nähe Paris vergraben und eine spezielle Chemikalie verstreut, die den Körper zersetzen sollte.
Was jetzt? Haben die Amerikaner in Säure getunkt oder haben die dem geholfen? Mach mich fertig. Oh, Wahnsinn.
Später sei der Leichnam angeblich ein weiteres Mal umgebettet worden, möglicherweise unter einer neu gebauten Straße oder gar unter dem Fundament der heutigen Louis Vuitton Stiftung in Paris.
Na bitte.
Diese Schilderungen, von israelischen Beteiligten gegenüber Bergman gemacht, sind atemberaubend detailliert. Sie untermauern das Bild einer internationalen Komplotts. Marokko, Frankreich, Israel und vielleicht auch die USA zogen jeweils an den Fäden, um Mehdi Ben Barka aus dem Weg zu räumen. Offiziell hat kein Staat dies je zugegeben, aber die Puzzleteile, die im Laufe der Zeit an die Öffentlichkeit kamen, ergeben ein düsteres Gesamtbild. Trotz aller Erkenntnisse bleibt der Fall Mehdi Ben Barka bis heute von Rätseln umwittert. Wo sind seine sterblichen Überreste? Kein Grab, keine Gebeine wurden je gefunden. Für die Familie, seine Witwe und Kinder ist dies eine unerträgliche Ungewissheit. Die Umstände von Ben Barkas Tod sind weiterhin unklar und seine Begrabenisstätte ist bis heute unbekannt, schrieb sein Sohn Bakir noch 2019 in einem Brief an die französischen Behörden. Der Schmerz des Nicht-Abschied-Nehmen-Können lastet seit Jahrzehnten auf ihnen. Auch wurde bis heute niemand für den Mord bestraft, der tatsächlich hauptverantwortlich war. Weder in Marokko noch in Frankreich gab es eine wahrhaftig gerichtliche Aufarbeitung. Im Gegenteil, viele der damals Beteiligten machten später weiterhin Karriere. General Ben Slimane etwa, obwohl per Haftbefehl gesucht, blieb bis ins neue Jahrtausend Chef der marokkanischen Gendarmerie. Weitere Verdächtige von 1965 lebten unbehelligt. Diese Straffreiheit ist ein Skandal für sich und wirft die Frage auf, wie viel ein Menschenleben in der hohen Politik wert ist, wenn Staatsräson auf dem Spiel steht. Nicht zuletzt ranken sich auch Verschwörungstheorien um den Fall. Manch einer mutmaßte, Ben Barker könnte vielleicht doch überlebt haben und irgendwo im Geheimen festgehalten worden sein. Doch dafür gibt es keinerlei seriöse Hinweise. Andere fragen, ob Hassan II. Persönlich den Tötungsbefehl gab oder ob voreilige Untergebene handelten. Driss Basri, ein späterer Innenminister Marokkos, deutet 2006 an, es ist möglich, dass der König Bescheid wusste. Doch endgültige Beweise fehlen. Die Rolle der Franzosen bleibt ebenfalls zwiespältig. Zwar waren es offensichtlich einige schwarze Schafe im Geheimdienst und in der Polizei, die mitmachten, aber kann das wirklich ohne stillschweigendes Einverständnis höherer Stellen passiert sein? Die historische Forschung vermutet, dass Jacques Foccart, das war vom König der Afrika-Beauftragte, und andere in Paris zumindest informiert waren. Doch die Archive werden wohl erst Klarheit bringen, wenn überhaupt. Und vieles wurde womöglich nie zu Papier gebracht. Heute, fast 60 Jahre später, ist Mehdi Ben Barka eine Legende. In Marokko erinnert eine neue Generation von Aktivisten an ihn und das, wofür er stand. Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Panafrikanismus. Auf der anderen Seite mahnt sein Schicksal vor den Abgründen der Machtpolitik. Der französische Schriftsteller Jean-Pierre Lefebvre schrieb einst, Ben Barka sei der Mann, den die Diplomatie begrub. Denn sein Tod wurde von allen Seiten diplomatisch unter den Teppich gekehrt. Doch begraben ist seine Erinnerung nicht. Jedes Jahr am 29. Oktober gedenken Menschenrechtsgruppen und seine Familie sein Verschwinden und fordern erneut Wahrheit und Rechenschaft. Zum Abschluss bleibt die bittere Erkenntnis. Die Geschichte von Mehdi Ben Barka ist zugleich die Geschichte eines Verbrechens ohne Leiche und ohne richterliches Urteil, aber nicht ohne Echo. Sie steht symbolisch für die dunklen Kapitel des Kalten Kriegs, in denen idealistische Träume auf die Kaltschnäuzigkeit der Geheimdienste prallte. Wir haben die dramatischen Stunden seiner Entführung nachgezeichnet, die geheime Folterkammer ins Blickfeld gerückt und die Puzzleteile der späteren Enthüllung zusammengesetzt. Doch ein Rest Ungewissheit wird wohl immer bleiben. Mehdi Ben Barka selbst hat diese Ungewissheit einst prophetisch kommen sehen. Viele von uns Revolutionären werden sterben, aber unsere Ideen werden leben. Seine Ideen leben fort und mit ihnen die Hoffnung, dass die Wahrheit, mögen Regierungen sie noch so lange unter Verschluss halten, eines Tages vollständig ans Licht kommt. Und das, liebe Shaki, war die Akte von Mehdi Ben Barka.
Ja, geil.
Oder?
Ja.
Was glaubst du, was passiert ist?
Also ich glaube, dass die ihn getötet haben.
Ja, das glaube ich auch.
Und ich weiß nicht, ob es nicht ein wenig zu aufwendig gewesen wäre, die Leiche zum Flughafen zu bringen und dann nach Marokko zu fliegen.
Das dachte ich mir auch. Also dann hättest du ja fast ein Privatjet oder sowas haben müssen. Oder
das hatten die ganz bestimmt.
Ja, aber sowas fällt ja dann, ja, ich weiß nicht, ob das auffällt. Wenn du das irgendwann nachts machst, ja, okay, also es waren auch noch andere Zeiten. Also da hat man dann halt ein bisschen geschmiert und dann hat der Sicherheits...
Man ja alle beteiligt.
Ja, also abgesehen davon, dass die ganze Welt da gefühlt dran beteiligt war.
Ja.
Ja, aber dann hat man die halt geschmiert und dann haben die dann halt weggesehen, dass das ein sehr langer Koffer war, der da transportiert wurde. Ich fand aber die Vorstellung auch irgendwie krass, dass der da irgendwo unter einem Gebäude einbetoniert vielleicht liegt. Also stell dir das mal vor.
Es gibt ja wirklich die Spekulation, dass er unter dem Stiftungsgebäude von Louis Vuitton liegt.
Das wahrscheinlich nie abgerissen wird.
Nö.
Stell dir vor, das wird echt irgendwann mal in 100 Jahren oder so. Und dann finden die da diese einbetonierten Knochen da vielleicht.
Man weiß es nicht.
Oh, einerseits so eine spannende Geschichte, aber das ist so ein Brainfuck für mich.
Es hat einige Fälle zu Marokko gegeben. Mhm. Und ich habe mir dann den ein bisschen genauer angesehen und dann kam halt erst der marokkanische Geheimdienst, dann der französische Geheimdienst, dann CIA, dann der Mossad. Und ich dachte mir, wer kommt denn noch? Ja, ja. Der Papst?
Ja, krass. Ja. Das ist cool, eine coole Geschichte.
Könnte ein reinster Action-Film
sein. Aber die muss doch irgendwann verfilmt worden sein, oder?
Ich glaube, es gibt auch einen Film drüber, es gibt auch Bücher drüber. Also ja, das ist...
Oder angelehnt an diese Geschichte.
Auf alle Fälle. Ist
doch sicher irgendwas.
Es gibt einige Dokumentationen über Ben Barka. Also da gibt es relativ viel. Also es werden auch immer wieder neue Geheimakten aufgedeckt und veröffentlicht und so weiter und so fort. Und ich glaube halt, umso mehr Beteiligte tatsächlich nicht mehr am Leben sind, umso einfacher ist es.
Habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, ja.
Weil dann kann man immer behaupten, ja, das war jetzt 100 Jahre davor, haben wir jetzt nichts mehr damit zu tun.
Ja.
Und das war halt die Geschichte dann, da könnt ihr die Akten einsehen. Aber ich glaube nicht, dass jemals alle Akten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Vielleicht gibt es ja dann in unserem Podcast in 30 Jahren Update oder so.
Sitzen damit unsere 50.
Hallo?
Hallo? Könnt ihr euch noch an den Fall erinnern?
Damals.
Episode 14.
Ja. Cooler Fall.
Oder?
Mhm. I like.
Ja, wenn ihr weiterhin mehr von uns hören wollt, dann folgt uns überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch auf Instagram und YouTube. Und TikTok. Auf YouTube gibt es beispielsweise unsere ganzen Folgen auch mit Video, falls ihr sie mal sehen wollt. Und dann sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Kill around.